Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen aus dem Evangelium nach Lukas, und zwar aus Kapitel 23, die Verse 39 bis 43. Lukas Kapitel 23, die Verse 39 bis 43. Wir hören aber zunächst den gesamten Abschnitt, also ab Lukas Kapitel 23, Vers 33 bis Vers 49. Wenn Sie gerne mitlesen möchten, wäre das prima. Wir hören das Wort Gottes. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst. Und wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sie sahen dies. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn wir die Leidensberichte aller vier Evangelien zusammennehmen, dann sind uns insgesamt 7 Aussprüche von Jesus überliefert, die er am Kreuz sagte. Kein einziges der 4 Evangelien berichtet uns sämtliche 7 Worte, aber wenn wir alle Evangelien zusammenschauen, dann kommen wir auf diese Zahl. Ich zähle sie einmal auf. Der erste Ausspruch ist vermutlich: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der zweite: Siehe, dein Sohn, damit wendet sich Jesus an Johannes, und dann: Siehe, deine Mutter. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das Dritte. Viertens, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fünftens, mich dürstet. Sechstens, es ist vollbracht. Und siebtens dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In jedem dieser sieben Aussprüche kommt ein Aspekt des unauslotbaren Geschehens am Karfreitag zum Ausdruck. Und heute wollen wir uns auf das dritte Kreuzeswort konzentrieren. Dieses sprach unser Herr gegen 12 Uhr mittags, unmittelbar bevor sich die Finsternis 3 Stunden lang über das Land legte. Wenn Sie mich vor etlichen Jahrzehnten gefragt hätten, welches der 7 Kreuzesworte mich persönlich am meisten berührt, dann hätte ich vermutlich auf das 4. Wort Jesu gewiesen, also das Jesus gegen Ende der 3-stündigen Finsternis ausrief. Es ist das Wort: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich meine, dass ich mich heute nicht mehr für ein einziges Wort von diesen 7 entscheiden würde. Und manchmal denke ich, ich war damals noch zu sehr Kind meiner Zeit. Im 20. Jahrhundert hatte das Wort von der Gottverlassenheit eine ganz bestimmte Färbung. Man sprach viel von unserer Gottverlassenheit. Und da hinein schien dieses Wort aus dem Mund Jesu irgendwie gut zu passen. Inzwischen aber möchte ich entschieden davon abraten, überhaupt zu versuchen, in dem Sterben unseres Heilandes sich selbst wiedererkennen zu wollen. Sein Tod und sein Sterben ist angesichts des dort erwirkten Heils einzigartig und damit völlig unvergleichlich. Und außerdem bin ich davon überzeugt, dass der gottlose Mensch des 20. und auch des 21. Jahrhunderts aus diesem Ausspruch des Sohnes Gottes nicht viel für seine eigene innere Verwüstung und auch Gottferne gewinnen kann. Eher habe ich den Eindruck, dass man diesen Ausspruch von der Gottverlassenheit so ummünzt, dass man sich selbst berechtigt sieht, gottfern zu leben. Aber damit hat dieser Ausruf nun wirklich nichts zu tun. Auf jeden Fall überhört man dann die Anrede: mein Gott, es ist doch gerade das Besondere dieses Ausrufs, dass der Sohn Gottes seinen Vater auch in seiner Gottverlassenheit mit mein Gott anrief. Ja, die Heilige Schrift, sie weiß von den Abgründen Golgathas. Und natürlich hat diese Tiefen unser Herr Jesus durchlitten, in einer schrecklichen Weise. Aber das Besondere dieses Wortes ist doch, dass Jesus hier eine Frage stellte, und dass er diese Frage nicht in das Nichts hinausschrie, sondern dass er sich damit an Gott wandte, an seinen Gott. Und damit enthält dieses Wort im Unterschied zu unserer Zeit das Bekenntnis: Du Gott bist nicht fern oder gar tot, sondern du lebst. Und du hast alles in deinen Händen. Du bist mein Gott. Folglich zeugt dieses Wort inmitten des Sühneleidens Jesu gerade von einer starken Bindung an Gott, seinen Vater. Und wenn wir dieses Wort so verstehen, dann steht es auch nicht im Widerspruch zu einer Aussage des Herrn, die uns der Evangelist Johannes überliefert. Diese Aussage stammt nicht aus dem unmittelbaren Leidensbericht. Als Jesus dieses sagte, befand er sich in einer konfrontativen Auseinandersetzung mit den Juden. Und in diesem Zusammenhang sagte er, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, und gemeint ist ans Kreuz erhöht, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, und ich tue nichts von mir selbst, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Johannes 8, die Verse 28 und 29. Hier sagt unser Erlöser, und er hat dabei seine Erhöhung am Kreuz vor Augen, dass Gott, der Vater, ihn nicht allein lassen wird. Denn Jesus Christus tat und tut immer das, was seinem Vater wohlgefällig ist. Und ganz sicher tat der Herr das, als er den ihm von Gott gereichten Kelch des Zorns am Kreuz gehorsam austrank. Indem wir dies so feststellen, nehmen wir nichts weg von der Frage des Sohnes Gottes. Aber ich warne davor, Jesus am Kreuz immer nur als den Ohnmächtigen zu sehen, wie wir gerne Karfreitag sehen. Das, ihr Lieben, ist dem vielschichtigen Geheimnis von Golgatha nicht angemessen. Und die alte Kirche, sie hat sich in ihren Bekenntnissen immer wieder bemüht, diese Multidimensionalität des Geschehens am Kreuz bekenntnishaft zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel bezeugte sie, dass Jesus Christus von Gott verlassen wurde, gemäß seiner Menschlichkeit, aber eben nicht gemäß seiner Gottessohnschaft, beziehungsweise als Sohn Gottes. Und ferner bekannte sie, dass Jesus Christus starb, gemäß seiner menschlichen Natur. Und diesen seinen Tod hat seine göttliche Natur dann mitgetragen, wie es formuliert ist. Mit solchen Formulierungen wird das Geschehen von Golgatha nicht erklärt, nicht begreiflich gemacht. Eher ist das Gegenteil der Fall. Es sind verhüllende Aussagen. Aber diese Formulierungen bewahren uns davor, allzu schnell in die Meinung zu verfallen, wir hätten das Rettungswerk Christi, wir hätten seinen Tod am Kreuz von Golgatha durchschaut. Kurzum, wir sollten das Karfreitagsgeschehen nicht einseitig unter dem Aspekt der Ohnmacht Gottes verstehen. Und dass dies nicht angemessen ist, kommt auch in dem Ausspruch zum Ausdruck, unter den wir uns jetzt stellen wollen. Ich verkündige Ihnen das Wort Gottes unter dem Thema: Der dreieine Gott schließt dem Sünder am Kreuz das Paradies auf. Das Thema für den heutigen Gottesdienst lautet: Der dreieine Gott schließt dem Sünder am Kreuz das Paradies auf. Und wir sehen drei Punkte. Das Paradies ist dem geöffnet, erstens, der durch den Heiligen Geist sich an den einzigen Retter wendet. Zweitens, das Paradies ist dem geöffnet, der durch die Macht Gottes, des Vaters, das Heil im Glauben erfassen darf. Und drittens, das Paradies ist dem geöffnet, der das am Kreuz vergossene Blut des Sohnes Gottes für sich in Anspruch nimmt. Kommen wir zum ersten Punkt. Das Paradies ist dem geöffnet, der durch den Heiligen Geist sich an den einzigen Retter wendet. Was wir in diesem Ausspruch vernehmen, das ist, dass der von Menschen verschmähte, dass der, der aus Jerusalem, der sogenannten heiligen Stadt, ausgestoßene und an das Fluchholz genagelte, einem Sünder die Tür zum Paradies öffnet. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Als Jesus dem Schächer diese Zusage machte, da war er selbst von falschen Hirten Israels ausgegrenzt. Er war von den Hohepriestern geächtet, von den Gesetzesgelehrten gehasst, von der aufgehetzten Menge wurde er verlacht, verspottet und von den Römern schließlich außerhalb des frommen Lagers ans Kreuz genagelt. Aber eben nicht nur Jesus starb dort außerhalb der Stadt Jerusalem, sondern auch zwei Verbrecher. Und das war kein Zufall. Vielmehr war es Erfüllung von Prophetie. Wir hörten es in der ersten Schriftlesung, in Jesaja 53. Er, Christus, wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen und man bestimmte sein Grab, seine Todesstätte bei Gottlosen. Vers 9. Und dann etwas später heißt es, er hat seine Seele dem Tod preisgegeben und sich unter die Übeltäter zählen lassen und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet. Jesaja 53, Vers 12. Der Sohn Gottes, er hing am Kreuz zwischen zwei Übeltätern. Das Wort, das hier im Griechischen für Übeltäter steht, kann auch Räuber oder Wegelagerer meinen. Es kann auch mit Guerillakrieger oder Partisanenkämpfer übersetzt werden, also Terrorist. Und dann hätten die beiden Männer vermutlich zu den Zeloten gehört, die die römische Besatzungsmacht immer wieder aus dem Hinterhalt attackierten. Was genau das Vergehen dieser beiden Männer war, die mit Jesus gekreuzigt wurden, das ist nicht sicher. Es wird uns nicht gesagt, aber ich vermute angesichts der Bestrafung durch die Kreuzigung, dass sie Teil der terroristischen jüdischen Banden waren, die vor allem in Galiläa ihr Unwesen trieben. Und als solche werden diese Verbrecher einiges auf ihrem Kerbholz gehabt haben. Diese Männer, sie begingen wohl nicht nur Raub und Plünderungen, sondern vermutlich gingen auch Morde auf ihr Konto, bis sie dann gefasst wurden und man sie zum Kreuzestod verurteilte. Diese beiden Übeltäter, sie waren Männer aus Israel. Sie waren fleischliche Kinder Abrahams. Aber wie unterschiedlich verhielten sie sich angesichts ihres unmittelbar bevorstehenden Todes. Übrigens auch für uns gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten in persönlichen Todesleiden sich zu verhalten. Die eine Möglichkeit besteht darin, gegen Gott zu murren und ihm zu sagen, wenn du ein so großer und mächtiger und liebender Gott bist, warum befinde ich mich dann in diesem Schlamassel? Bring mich da raus. Man kann auch in seinem Todesschrecken, in seinem Todesleiden anders reagieren. Man kann anerkennen, dass man sich in dieser Situation selbst verschuldet befindet. Und dann ist es möglich, dass man sich an Gott wendet und ihn um seine Hilfe und um seine Gnade anruft. Genau diese zwei Verhaltensweisen begegnen uns bei den beiden Mitgekreuzigten. Bevor wir uns aber im Einzelnen diese Unterschiedlichkeit vor Augen führen, achten wir bitte einmal darauf, wie ähnlich sich die beiden Übeltäter in vieler Hinsicht sind. Nicht? Beide hatten sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht. Der eine sagte es selbst: Wir empfangen, was unsere Taten wert sind, mit anderen Worten, wir empfangen den gebührenden Lohn für unsere Handlungen. Weiter. Beide litten furchtbare Qualen am Kreuz. Nicht entweder hatte man als Gekreuzigter wahnsinnige Atembeschwerden, nämlich dann, wenn der Körper an den Armen hing, oder aber man stützte sich mit den durchbohrten Füßen ab und das verursachte schreckliche Schmerzen. Beide Übeltäter lasen das, was über dem Kreuz von Jesus geschrieben steht. Dieser ist der König der Juden. Und beide hörten das Wort aus dem Mund Jesu: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kurzum, in vielem ähnelten sie sich und keiner von ihnen war moralisch besser als der andere. Der Evangelist Matthäus berichtet sogar ausdrücklich, dass zunächst beide Verbrecher Jesus schmähten. Und wenn wir das mit uns vergleichen, dann haben wir zumindest das mit diesen beiden Verbrechern alle gemein. Wir alle sind sowohl vor Gott als auch vor Menschen schuldig. In unserem Leben gibt es ebenfalls Leid und wir gehen alle ausnahmslos dem Tod entgegen. Aber dann trennten sich die Wege der beiden Verbrecher. Und für den einen wurde das Sterben der Beginn seines ewigen Todes und für den anderen wurde sein Sterben und sein Tod der Übergang zum ewigen Leben. Der eine erklärte gleichsam: Das habe ich nicht verdient. Wenn es Gott gibt, dann ist es geradezu seine Pflicht, mich hier herauszuholen. Bis hinein in seinen Untergang verschanzte sich dieser Mann in seinen Zynismus. Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Damit nahm dieser Mann die Sprüche auf, mit denen die römischen Kriegsknechte Jesus höhnten. Wir lesen es in den Versen 36 und 37. Und er ergänzte sie mit dem Zusatz: Und uns, errette uns. Und tatsächlich verhält es sich bis zum heutigen Tag nicht anders. Die Masse der Menschen wollen sich bis hinein in ihr letztes Stündlein keine Blöße geben, sondern auch angesichts ihres Todes den äußeren Schein wahren. So wollte auch dieser Mann nichts davon wissen, dass er durch den Kreuzestod den gebührenden Lohn für seine Taten empfängt. Die Frage nach der eigenen Schuld kam bei ihm nicht vor. Für ihn war die Frage nach Recht und Unrecht, von Gut und Böse ohne Bedeutung. Er hatte allenfalls im Sinn, Jesus als den zu benutzen, der ihn aus seinem Schlamassel herausretten möge, also als Mittel zum Zweck. Wenn du Christus bist, nehmen wir es einmal hypothetisch an, dann rette dich selbst. Und uns gefälligst. Aber dann ist da noch eine andere Reaktion. Es ist die Reaktion eines Menschen, der sich als Sünder erkennt und der akzeptiert, dass er schuldig ist. Und zwar sowohl vor Gott als auch vor den Menschen. Könnte man natürlich versuchen, diese Reaktion des anderen Verbrechers irgendwie psychologisch zu interpretieren. Nicht wahr? In ausweglosen Lagen, naja klar, da klammert man sich an jeden Strohhalm. Aber ich denke nicht, dass bei diesem Verbrecher eine solche Deutung angemessen ist. Vielmehr kam er zu tiefer Sündenerkenntnis. Dieser Mann, er war nicht nur ein in Todesschrecken Verzweifelter, sondern er war einer, der in der Gegenwart Jesu, vor ihm, in seiner Nähe, von seiner eigenen Sünde durch den Heiligen Geist überführt wurde und der die Gerechtigkeit in Jesus Christus im Glauben erkannte und erfasste. Ganz sicher hatte er gehört, als Jesus für die betete, die ihn verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen hatten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und irgendwann trat daraufhin bei diesem Verbrecher eine innere Veränderung ein. Das war das Wirken des Heiligen Geistes. Und dieses sehen wir an Folgendem. Ich will mal auf Folgendes hinweisen. Erstens sehen wir es darin, dass er nicht länger mitmachte beim Schmähen und Lästern von Jesus Christus. Er schwieg. Er hielt mal seinen Mund. Offenkundig war er zur Besinnung gekommen. Er wurde von Reue über seine Taten erfasst. Und zweitens sehen wir das Wirken des Heiligen Geistes an ihm darin, dass dieser Verbrecher seinem Kumpel klar widersprach. Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Vers 40. Gott war für diesen Verbrecher zu einer Realität geworden. Er war für ihn zu einer Wirklichkeit geworden, die zu fürchten ist. Er begriff, es hat keinen Sinn, weiterhin gegen Gott, den Allmächtigen, aufzubegehren, sondern dass Gottesfurcht das Einzige ist, was einem Sünder gegenüber dem heiligen Gott angemessen ist. Und drittens, dieser Mann erkannte nicht nur seine Schuld, er erkannte auch nicht nur Gott als die große Realität in seinem Leben, sondern er bewertete auch das, was ihm zugefügt wurde, anders. Wir empfangen gerechterweise das, was unsere Taten wert sind. Dieser Missetäter erkannte sein Unrecht. Er sah die Lage, in der er sich befand, als gerecht an. Er akzeptierte, dass er das gekreuzigt werden verdient hatte. Und folglich war bei ihm jedes Verlangen verschwunden, sich selbst im Untergang noch immer als den starken Macker zu präsentieren. Vielmehr bekannte er: Ich, wir haben es nicht anders verdient. Vor dem Gott, den dieser Mann zu fürchten begann, gab es ja auch keine andere Möglichkeit, die eigene Schuld zu verbergen. Es gab keine. Natürlich kann man immer noch nach Ausflüchten suchen und sich beschönigende Ausreden einfallen lassen. Aber diesem Verbrecher waren alle Entlastungsargumente wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Er akzeptierte seine Strafe. Ihr Lieben, wenn sich jemand nur deswegen an Jesus wendet, um vielleicht von seinem schlechten Gewissen befreit zu werden oder um aus seinem Schlamassel herauszukommen, dann muss das noch nicht viel heißen und das kann sehr schnell wieder vergehen. Das kommt öfters vor. Aber wenn ein Sünder die Strafe, die er erleidet, als verdient für sich annimmt, dann zeigt das, dass er in Wahrheit seine Sünde, seine Schuld erkannt hat und so vor Gott zusammengebrochen ist. Denn damit legt er das Bekenntnis ab: Ja, das Todesurteil über mich ist gerecht. Ich habe nichts anderes verdient als den Tod. Und dieses Akzeptieren der Strafe ist etwas, das der Heilige Geist in diesem Mann gewirkt hat. Und viertens, dieser Verbrecher, er erkannte auch, wer Jesus ist. Er sagt, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Vers 41b. Mit anderen Worten, dieser Mann, der neben mir hängt, ist ohne Sünde. Fünftens, dieser Mann wandte sich an Jesus Christus. Er betete zu ihm. Er rief ihn an. Er sprach ihn an mit: Herr, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Eine solche Anrede ist nur möglich im Heiligen Geist, so sagt es einmal der Apostel Paulus. Und diese Anrede ist somit ein weiterer Hinweis für das Wirken des Heiligen Geistes an diesem Verbrecher. Indem dieser Mann aus Gott wiedergeboren wurde, wurde er zu einem Wunderwerk des Heiligen Geistes. Und wie stark der Heilige Geist mittlerweile an diesem Verbrecher gewirkt hatte, zeigt auch der Inhalt der Bitte, mit der er sich an Jesus wandte. Vielleicht meinen wir, naja, der Verbrecher wollte in den Himmel kommen und dahin sollte ihn dann Jesus mitnehmen. Aber ich denke nicht, dass die Bitte so gemeint war. Vielmehr war es so, dass der Verbrecher nicht nur in Jesus das sah, was damals optisch alle wahrnahmen, nämlich einen Mann, der mit Schmerzen und mit Leiden vertraut war, sondern er erkannte in diesem am Kreuz verblutenden Jesus den König. Dieser Jesus ist König. Dieser Jesus triumphiert bereits am Kreuz über seine Peiniger. Er triumphiert über sie durch die Macht seiner Liebe. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber mir noch. Die Aussage, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst, zeigt, dass er in diesem Jesus den erkennt, in dem sich die Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllen. Und von daher erkannte der Verbrecher wirklich das, was gerade wirklich ablief. Es ging diesem Verbrecher also vorrangig nicht darum, dass er selbst in den Himmel gelangt. Darum ging es ihm natürlich auch. Aber er erkannte, was wirklich jetzt abläuft. Und vor allem ging es ihm darum, dass dieser sich vor seinen Augen da in Schmerzen windende Jesus einmal in königlicher Herrlichkeit kommen wird. Inmitten der Schande, in der Jesus am Fluchholz hing, erkannte er bereits den siegreichen König. In der scheinbaren Niederlage am Kreuz durfte er den erkennen, der triumphiert. Gemeinde, so etwas erkennen zu dürfen, ist Wunder des Heiligen Geistes. Durch die Erleuchtung des Geistes Gottes nahm dieser Verbrecher nicht nur das wahr, was damals aller Welt vor Augen stand. Vielmehr schaute er bereits Christus in seiner Herrlichkeit. Und das hieß konkret für ihn: Wenn andere für diesen Jesus nur Hohn und Spott übrig haben, er wird da nicht mitmachen. Wenn andere zweifeln, wenn andere leugnen, er glaubt, dass dieser von den Menschen Verworfene der ist, der in der Herrlichkeit seines Reiches kommen wird. Und da möchte er dabei sein. Er will bei Jesus sein. Mein zweiter Punkt ist: Das Paradies ist dem geöffnet, der durch die Macht Gottes des Vaters das Heil im Glauben erfassen darf. Die offiziellen Hirten Israels, die ihre Plätze in den Gerichtssälen Jerusalems eingenommen hatten, sie waren falsche Hirten. Sie waren falsche Hirten nicht nur deswegen, weil sie dafür gesorgt hatten, dass Jesus von den Römern ans Kreuz geschlagen wurde, sondern ihre Falschheit zeigte sich auch darin, wie sie mit Judas umgingen. Nicht als Judas plötzlich seine unermessliche Torheit erfasst hatte und er ihnen sein frevelhaftes Vergehen kundtat und er die 30 Silberlinge verzweifelt zurückbrachte und den Priestern bekannte, dass er gesündigt hat, dass er unschuldiges Blut verraten hat, da antworteten sie ihm: Was geht uns das an? Matthäus 27, Vers 2 und 3 wird uns das berichtet. Mit anderen Worten sagten sie: Das ist nicht unsere Angelegenheit, sondern deine Sache. Werde du mit deinem Tun und den Folgen deines Tuns alleine fertig. Es ist furchtbar, wenn vorgebliche Hirten mit verzweifelten Menschen so umgehen. Ich war da, taumelt vor ihren Augen ein Mann dahin, aber das lässt sie kalt. Sie bleiben ungerührt. Kurz darauf brachte Judas sich um. Schrecklich, furchtbar. Falsche Hirten, sie lassen die Schafe verrecken. Wie anders verhält sich der gute Hirte? Wie anders verhält sich Jesus, der sein Leben für die Schafe dahingibt? Er wendet sich in seinem eigenen Sterben, in seinem eigenen Leiden dem verlorenen Sünder zu. Und aufgrund der Autorität Gottes des Vaters bezeugte er ihm: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was meint Jesus eigentlich mit dieser Zusage? Was ist der Sinn dieses Ausspruchs? Nun, es ist schon über die Jahrhunderte hindurch darüber diskutiert worden. Nachdem die Reformatoren die römisch-katholische Fegefeuerlehre als unbiblisch verworfen hatten, kamen zwei Auffassungen darüber auf, wie es mit der Seele nach dem Tod weitergeht. Und die eine Auffassung lehrt, dass unser Geist bzw. unsere Seele gleich nach dem Tod zu Jesus geht. Das ist auch die Lehre des Heidelberger Katechismus. Unser Katechismus lehrt, dass unser Tod nicht die Bezahlung für die Sünden ist, sondern dass er ein Absterben der Sünden ist. Ich war im Sterbeprozess, werden wir gewahr, wie ohnmächtig wir sind und dass wir nichts vermögen. Und dann heißt es weiter: Und dass unser Tod ein Eingehen zum ewigen Leben ist. Sonntag 16, Frage und Antwort 42. Und etwas später bekennt der Katechismus in Sonntag 18: Christus, das Haupt, wird die Glieder zu sich nehmen in den Himmel. Und dann am deutlichsten in Sonntag 22. Dort wird auf die Frage: Was tröstet dich die Auferstehung der Toten? Folgendes geantwortet. Ich zitiere: Dass nicht allein meine Seele nach diesem Leben alsbald zu Christus, ihrem Haupt, genommen wird, sondern auch, dass mein Fleisch durch die Kraft Christi auferweckt wird und wieder mit meiner Seele vereinigt und dem herrlichen Leib Christi gleichförmig werden soll. Hier geht es thematisch um die Auferstehung des Leibes, aber der Abschnitt lehrt auch und betont es auch: Die Seele kommt alsbald nach diesem Leben zu Christus. Damit bekennt der Katechismus unzweideutig, was auch die Heilige Schrift lehrt, nämlich dass die Geister der vollendeten Gerechten nach dem Tod zu Jesus kommen werden und ihn bereits dann in seiner Herrlichkeit sehen werden. Zum Beispiel Hebräer Kapitel 12, die Verse 23 und 24. Also bereits dann, wenn unser Leib, unser Körper, noch im Grab vermodert. Aber im 16. Jahrhundert kam noch eine andere Lehre auf. Sie war übrigens vorher bereits in der armenischen Kirche verbreitet. Und diese Lehre bezeichnet man als sogenannte Seelenschlaflehre. Und sie besagt, dass unsere Seele nach dem Tod nicht unverzüglich zu unserem Heiland kommen wird, sondern bis zur Wiederkunft Christi in ein Totenreich gelangt und dort in einem schlafenden, also bewusstlosen Zustand verharrt. Nun spricht die Heilige Schrift tatsächlich, wenn sie über die Toten spricht, von den Entschlafenen. Aber mit dieser Formulierung hat sie nicht unsere Seele im Blick, sondern unseren Leib. Es ist unser Leib, der entschläft. Nun hat diese Seelenschlaflehre natürlich Schwierigkeiten mit dem Wort Jesu: Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und im Wesentlichen versuchten und versuchen die Vertreter der Seelenschlaflehre diese Aussage in dreierlei Hinsicht umzuinterpretieren. Erstens suchen sie diesen Ausspruch anders zu übersetzen. Sie übersetzen folgendermaßen: Sie sagen, ich sage dir heute, du wirst irgendwann später einmal mit mir im Paradies sein. Man versetzt also das Komma. Aber dies ergibt wenig Sinn. Natürlich sagte Jesus das, was er damals sagte, an diesem Tag, also heute. Aber das ist so selbstverständlich, dass niemand es ausdrücklich betonen muss. Und tatsächlich überzeugte diese Übersetzungsweise auch kaum jemanden wirklich. Und so erklärten die Verfechter der Seelenschlaflehre dann: Naja, weil unsere Seele im Totenreich sowieso entschlafen ist und im Schlaf bekanntlich unser Zeitbewusstsein außer Kraft gesetzt ist, gehen wir zwar zuerst in das Totenreich ein, aber weil dieser Zwischenzustand für unser Bewusstsein keine Rolle spielt, kommt es uns bewusstseinsmäßig so vor, als wären wir gleich bei Jesus angekommen. Nun, in dieser Gedankenführung ist insofern ein Wahrheitskorn, als tatsächlich unser momentanes Erfahren von Zeit, also wie wir es jetzt erleben, in der Herrlichkeit aufgehoben ist. Unser Herr Jesus Christus erwähnt dies selbst einmal, als er verkündet, in Johannes 5, Vers 25 lesen wir es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da. Also beides. Wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden, werden leben. Aber wenn das Wort Gottes davon spricht, wohin wir nach der Auferstehung Christi, also im neuen Bund, nach unserem Tod hinkommen, dann spricht sie anders. Wir und übrigens auch unsere Lieben, die im Herrn gestorben sind, werden ihren Heiland gleich in Herrlichkeit nach dem Sterben sehen. Und übrigens, dessen dürfen wir ganz gewiss sein: Die Augen, die diesen Heiland schauen werden, werden sich niemals zur Erde zurücksehnen. Sie werden niemals danach verlangen haben, zu uns, den in der Regel traurig Hinterbliebenen, zurückzukehren. Niemals. Kurzum, auch wenn wir nach diesem Leben von einem andersartigen Zeiterleben auszugehen haben, ist eines deutlich aus der Schrift: Wir werden unverzüglich nach unserem Sterben den in herrlicher Klarheit sehen, der für uns am Kreuz sein Leben hingegeben hat und der jetzt zur Rechten Gottes des Vaters in Herrlichkeit auf dem Thron sitzt. Und schließlich haben die Vertreter der Seelenschlaflehre gerade angesichts dessen, dass dieser Vers so deutlich bezeugt, dass der Verbrecher heute im Paradies ist, als weiteren Ausweg versucht, unter dem Paradies das Totenreich zu verstehen. Dann wäre also dem Verbrecher verheißen worden, mit Jesus in das Totenreich zu kommen. Aber das ist nun völlig neben der Spur. Die Heilige Schrift verwendet den Begriff Paradies nirgendwo für Totenreich, sondern immer für die Gemeinschaft mit Gott in Herrlichkeit. Sie können hier gerne aufschlagen, zum Beispiel 2. Korinther 12, Vers 4 oder auch Offenbarung, Kapitel 2, Vers 7. Was Jesus hier dem Verbrecher verheißt, ist nicht weniger als so, wie es einst im Garten Eden war, in der ungetrübten Gottgemeinschaft, so wird es noch heute für dich werden und noch viel, viel herrlicher, als es einst war. Und es ist in der Tat bedauerlich, dass dieses dritte Wort Jesu am Kreuz vor allem dann erörtert wird, wenn es um die Auseinandersetzung mit der Seelenschlaflehre geht. Denn dann kann es sein, dass wir gar nicht mitbekommen, was unser Erlöser am Kreuz für ein Verheißungsjuwel hier verkündet. Diese Zusage, sie ist ein wunderbares, herrliches Kleinod. Gerade dann, wenn du angesichts deines Todes in Panikattacken gerätst, darf dich dieses Wort trösten und dir Halt schenken. Jesus gab diese herrliche Verheißung dem Schächer, wie Luther es übersetzt. Er gab sie im Namen Gottes, indem der Heiland seine Aussage mit einem Wahrlich einleitete. Im Grundtext steht hier Amen. Leistete der Herr dem Verbrecher nicht weniger als einen Eid. Jesus sah das total kaputte Leben dieses Mannes mit all den Abgründen an Brutalität, die sich in seine Seele eingefressen hatten. Aber gleichzeitig durfte der Sohn Gottes in das Angesicht seines liebenden Vaters blicken. Und von daher konnte er diesem Mann, der noch kurz zuvor über ihn gelästert und gespottet hatte, das Paradies zusagen. Wahrlich, Amen, ich sage dir. Und damit sagte Jesus, im Namen und in der Autorität Gottes öffne ich dir das Tor zur Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Jesus, der Sohn Gottes, der von Menschen Ausgestoßene und Abgeurteilte, der, der bald daraufhin den Psalm 22 betete und damit auch das Wort betete, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, der selbst zum Verfluchten wurde, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Er, der von Gott zur Sünde gemacht wurde, er sagte dem Übeltäter die Gemeinschaft mit Gott zu. Mit anderen Worten verkündete ihm Jesus, ich werde in wenigen Stunden in der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott sein. Und dann wirst du mit mir zusammen sein. Im griechischen Grundtext ist dieses Zusammen mit hervorgehoben. Du Sünder wirst heute zusammen mit mir bei Gott, dem Vater, sein. Und so öffnete Jesus Christus in der Macht Gottes des Vaters das bis dahin verschlossene Paradies. Ich habe noch einen dritten Punkt. Das Paradies ist dem geöffnet, der das am Kreuz vergossene Blut des Gottessohnes für sich in Anspruch nimmt. Dieses Bekenntnis des Verbrechers am Kreuz, es wird bekanntlich angeführt, wenn es um die Frage geht, ob man sich noch auf dem Sterbebett bekehren kann. Zweifellos bringt diese Begebenheit zum Ausdruck, dass Bekehrungen unmittelbar vor dem Tod nicht unmöglich sind. Wir wollen niemals zu gering von der Macht der Gnade Gottes denken. Aber andererseits sage ich auch, dass ich selbst eine Bekehrung auf dem Sterbebett noch nie erlebt habe. Und außerdem, dieser Bericht ist, soweit ich sehe, der einzige Bericht in der Bibel von einer Bekehrung angesichts des eigenen Todes. Wie gesagt, ich habe eine solche Bekehrung auf dem Sterbebett noch nie erlebt. Aber ich habe erlebt, dass jemand, und zwar aus meiner eigenen Verwandtschaft, immer wieder sagte, ich will das Leben jetzt noch genießen. Ich kann mich später noch bekehren, wenn ich alt bin, wenn das Leben sowieso keinen Spaß mehr macht. Doch dann wurde sie, es war meine Tante, durch einen Motorradunfall schlagartig dahingerafft. Für sie gab es dieses später einmal nicht. Das Wort Gottes, es verkündet auch etwas anderes. Es sagt, angesichts des Versöhnungswerkes Christi, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Jetzt ist der rechte Zeitpunkt, der Tag des Heils. Und so sage ich dir als Bote Christi und in seinem Namen, wenn du seine Stimme hörst, kehre heute um. Schiebe die Umkehr nicht auf. Der Verbrecher am Kreuz sagte auch nicht, meine Sünde ist viel zu groß, als dass sie mir vergeben werden könnte, sondern er wandte sich an Christus. Er glaubte dem Sohn Gottes. Er bat um das Wunder der Gnade Gottes. Und dabei war ihm völlig klar, dass er selbst nichts, nun wirklich absolut nichts zu seinem Heil beitragen konnte. Dieser Übeltäter, er wusste, dass er auch bei Menschen nichts mehr wieder gut machen kann. Was er geraubt oder geplündert hatte, wen er geschändet oder ermordet hatte, er vermochte keinerlei Wiedergutmachung wiederzuleisten. Weder vor Gott noch vor Menschen war dieser Mann in der Lage, irgendetwas, das ihn in irgendeiner Weise entlasten könnte, vorzubringen. So schrie er im Heiligen Geist, Herr, gedenke an mich. Herr, nimm dich meiner an, eines verlorenen Sünders, der den Tod verdient hat. Diesem Elenden stieß Jesus Christus die Tür zum Paradies auf. Es war zutiefst nicht das bittende Gebet des Mörders, das diesem Verbrecher das Paradies öffnete. Es war und es ist ausschließlich das Blut Jesu Christi, des guten Hirten, das von jeder, hörst du, von jeder Sünde reinigt. Es war der Sohn Gottes selbst, der verheißene Same der Frau, der das bis dahin verschlossene Tor zum Paradies öffnete. Christi Heilsweg ist die einzige Rechtsgrundlage dafür, dass ein Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zurückfindet und Frieden mit Gott empfängt. Weil er, der gute Hirte, sein Leben für die Schafe dahingab und den neuen Bund, den Gnadenbund für Zeit und Ewigkeit in seinem Blut rechtsgültig erwirkt hat. Deshalb lasst uns heute, am Karfreitag, als einzigen Jesus Christus rühmen und sein am Kreuz vergossenes Blut. Jesus Christus, er bekräftigte dieses sein Heilswerk, dem Schächer am Kreuz, durch ein Wahrlich, also durch ein Amen. Und was können wir angesichts des gewaltigen Karfreitagsgeschehens im Glauben anders antworten als Amen?